Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Heute geht es weiter mit unserer Predigtreihe. Es geht um Christus am Kreuz, sein Tod, unser Leben. Und wir haben das schon begonnen. Wir sind jetzt in der am dritten Sonntag dazu. Und Dirk hat schon die erste und zweite Sonntag gepredigt und hat ja Teil 1 und 2 von dem Buch hier gepredigt. Und heute geht es um Teil 3, unsere Reihe Jesus Christus am Kreuz. Und er hat jetzt letzte Woche angefangen mit Jesus vor Pontius Pilatus. Und heute habe ich dann Teil 3 und ich habe diesen Teil genannt, der Gerichtsprozess, der nie einer war. Der Gerichtsprozess, der nie einer war. Manchmal gucken wir einen Film an, besonders ein Krimi oder irgendwas, eine spannende Geschichte, die erzählt wird. Und ganz am Anfang sieht man einige Leute und man denkt, hey, das sind die guten Leute. Das sind sozusagen die Goodies im Film und das sind die Baddies oder die Schlechten. Und dann schaut man den Film an und mittendrin oder so findet man heraus, eigentlich ja sind die Goodies, die Baddies und die Baddies sind die Goodies. Wenn ich das auf Englisch so ausdrücke. Und wir sind völlig überrascht, weil wir dachten, okay, wir schauen den Film an und wir haben den Eindruck davon und dann mittendrin ja finden wir, hey, das stimmt nicht. Ja, irgendwas ist hier anders. Und das ist ja das Spannende an unserer Geschichte heute. Wir schauen das an, es geht um diesen Gerichtsprozess und das ist etwas, was Johannes beschreibt und was wir hier herausfinden, es ist eigentlich ein Prozess, der nicht in Ordnung ist. Hier haben wir jetzt einen, der unschuldig ist, der schuldig gemacht wird. Hier haben wir jetzt einen, der gepeitscht wurde und eigentlich war das gar nicht erlaubt. Und er beschreibt diese Geschichte und zum Schluss stellst du die Frage jetzt, war das wirklich ein Gerichtsprozess? Und wir sagen, nein, das war es nicht. Und Johannes hat genau dieses als Ziel, als er sein Evangelium geschrieben hatte. Und was er damit erreichen wollte, ist zu zeigen, dass die Führer der damaligen Zeit so keine guten Führer waren. Sie haben eigentlich dann den Führer und den König der Juden haben sie verraten und haben ihr eigenes Ding gemacht. Und das wollte er dann ganz klarstellen. Er stellt sozusagen die Frage, wer führt dann tatsächlich das Volk Gottes? Und was, wenn Jesus wirklich der Messias ist und seine Evangelium macht es leicht für uns, dann hineinzukommen und macht es leicht auch ja für die jüdische Leiter, weil Johannes schreibt sein Evangelium an die Juden und er macht es leicht für sie, damit sie die Entscheidung treffen können. Eigentlich haben wir Leiter, die keine Leiter sind, aber wir haben hier eine, den Johannes beschrieben hat, dem wir wirklich vertrauen können, um ihm wollen wir folgen. Und das ist, warum diese Geschichte für mich eine tolle Geschichte ist, weil wir merken, mit wie viel Geschick er das schreibt. Und zum Schluss ist die Frage für dich und für mich nicht nur, so wie ist diese gelaufen, sondern so der Finger zeigt ein bisschen ja zurück an uns und stellt uns die Frage, was machen wir dann mit Jesus? Wir schauen ja, wie sind Sie mit ihm umgegangen? Aber die Frage für uns ist, hey, gehen wir vielleicht nicht auch in unser eigenes Leben genauso mit ihm um, in diesem Prozess? Und wir fangen an mit die jüdische Führer, dann möchte ich ja Pilatus dann anschauen und dann jetzt ein paar Dinge dann jetzt rausziehen jetzt aus dieser Geschichte, die für uns wichtig sind. Und Punkt Nummer 1 geht um die jüdische Führer. Religiosität verschließt so die Augen. Johannes 19, Vers 1 bis 16a, aber jetzt erstmal dann nur 1 bis 7. Wir sind in diesem Kapitel und ich lese. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornenzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand um. dann spotteten sie, sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie schlugen ihn mit den Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sagte, hier ist er, der Mensch. Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete, nehmt ihr ihn selbst und kreuzigt ihr ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Letzte Woche hat Dirk gesagt, so die erste Klage, die sie bringen gegen Jesus, ist, er ist ein König der Juden. Und jetzt in dieser zweiten Verhandlung wird klar, Jesus ist unschuldig und sie versuchen dann irgendwas zu finden, so ihm anzuklagen. Und so sagen die Juden, so er ist Gottes Sohn. Das kommt ein bisschen später. Erstaunlich ist für uns, dass hier der König der Juden vor ihnen steht, der Sohn Gottes vor ihnen steht, aber sie erkennen das nicht. Wie geht's dir, wie geht's mir? Wie oft hat er vielleicht in deinem Leben irgendwas gezeigt, gewollt? Besonders ja, wenn du heute hier sitzt und du bist kein Jesus-Nachfolger, vielleicht ist er unterwegs mit dir, vielleicht zeigt er dir immer wieder sein Selbst, immer wieder, dass er bei dir ist und du merkst es aber gar nicht, du hast es gar nicht kapiert, dass er das wirklich ist. Die Jungen haben es natürlich dann schwer gehabt, überhaupt ja zu denken, dass er das sein könnte, weil sie haben ein völlig anderes Konzept gehabt von dem, was sie erwartet haben als Retter. Sie lehnten ihn ab, weil er das nicht erfüllt hatte, was sie erwartet haben. So, sie haben jetzt erwartet, ein demutiger, dienender, so ein ganz im Gegenteil, sie haben jetzt eine andere Art von Retter erwartet, einer, der politisch engagiert ist, einer, der einfach so Führer ist, einer, der aufsteht, einer, der vielleicht eine Rebellion dann führt gegen die Römer. Und hier erleben sie ein demutiger, dienender Retter und das sprengt einfach jedes Konzept. Und sie sagen, ja, wir haben ein anderes Konzept gehabt, das kann er aber nicht sein. Ich denke zurück an meine Zeit, als ich, bevor ich dann Christ geworden bin. So, ich muss sagen, ich habe nur ein Konzept von Kirche gehabt. So, wir sind immer wieder mal in unsere Kirche gegangen, wo wir waren. Und ich habe ja Priester gesehen mit großer Mantel, Kerze in der Kirche, so Orgel und so weiter. Das war mein Konzept von Kirche. Weil ich nichts anderes erkannt habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes gibt. Vor der Krise in meiner Familie und vor meiner Schwester sich bekehrt hatte, war das mein Konzept. Und wie oft verhindern wir durch unsere Religiosität, die Dinge, die wir in unserem Leben bis jetzt erlebt haben, die Fortschritte, die Gott eigentlich mit uns vorhat. Vielleicht, um das ein bisschen näher zu dir, nach Hause zu bringen, vielleicht ist bei dir so die Frage, die Taufe. Vielleicht hast du dann zum ersten Mal hier in unserer Gemeinde erlebt, ja, dass es dann Leute gibt, die anders denken zu der Taufe, dass es doch Glaubenstaufe gibt. Aber in deinem Denken, du bist dir so festgelegt, dass es gar nicht anders gibt. So, das ist die richtige Taufe, ich habe das von Kindheit ab so gehabt und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und eigentlich ja, es ist so nah, der nächste Schritt ist für dich so nah, aber eigentlich in deinem Herzen so weit. Vielleicht ist es Zungenreden oder alles ja, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wir haben ja viele Gespräche über die Jahre gehabt mit Leuten, die in ihrer Vergangenheit eine falsche Lehre hatten und sind einfach dort fest so gehakt gewesen und können einfach nicht weiterkommen jetzt, weil sie nicht vorstellen können, dass es was anderes gibt. So Zungenrede gibt es nicht in ihrer Sicht. Wo wir hier sagen, ja, natürlich gibt es. Weil wir das erleben, weil wir es können, weil wir es praktizieren. Aber wenn du das noch nicht erlebt hast, dann springt das einfach jede Vorstellungskraft, die du hast, das ist eine andere Seite von dem, was ich erlebe, was anderes geben könnte. Und das ist genau das Problem gewesen mit diesen jüdischen Führern. Sie sind einfach aus ihrer Religiosität festgebunden gewesen und konnten einfach nicht weiter. Wie geht's mit dir an dieser Stelle? Vielleicht ist das aus dieser Geschichte ein Fingerzeig an dein Herz, wo er zu dir sagt, hey, es geht bei dir auch weiter. Dann kommen wir jetzt zu Pilatus. Welche Lebenslektionen lernen wir aus den Handlungen des Pilatus? Ich würde sagen, das Erste, was ich dann hier finde, ist, dass Angst verdirbt die Wahrheit. In Johannes 19, Vers 6 bis 9. Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete: Nehmt ihr ihn selbst und kreuzigt ihr ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war. Wenn wir diese Geschichte im Ganzen lesen, dann finden wir, dass er das sogar 7-mal gesagt hat. Jesus ist unschuldig. Er sagt es 7-mal, aber er tut nichts, weil er dann in seinem Herzen Angst hatte, Furcht hatte. In Kapitel 18, 38 sagt er, er ist keines Verbrechens schuldig. Und trotzdem ist es hier ein Gerichtsprozess oder ein Prozess. Und das ist eigentlich jetzt ein Prozess, der keine war. Das ist unser Titel für heute. Seine Frau hat ihm sogar am selben Tag gewarnt. Matthäus 27, 19. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. So, kein Wunder, dass er ein bisschen beunruhigt war. Sitzt auf seinem Richterstuhl als beunruhigt. Wenn Remy sowas dann schicken würde, dann wäre ich dann beunruhigt. Ja, also weil sie hört von Gott. Manchmal hat sie Träume, die helfen. Hat sie Träume, wo man sagt, hey, wir müssen unbedingt beten. Und wenn sie mir sowas schicken würde, wäre ich in meinem Herzen beunruhigt. Und jetzt sitzt er da und hat diesen ganzen Prozess vor sich und muss eine Entscheidung treffen. Keine andere wusste das. Er weiß das. Und jetzt sieht er Jesus vor ihm und dann sogar lässt er ihm, so in Vers 1 und 3, die wir hier nicht gelesen haben, lässt er ihm sein Peitschen. Und ich meine, das ist ja etwas, was überhaupt nicht in Ordnung war. So, das war nicht nach dem Gesetz vorgesehen. Der macht es einfach, weil er den Juden etwas Gutes tun wollte und hofft, dass sie dann Jesus freigeben würden, was sie aber nicht tun. Und dann steht hier in Vers 8, als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Was hat er gehört? Die Juden sagen, er ist der Sohn Gottes. Er hat behauptet, Sohn Gottes zu sein. Aber er hat diese übernatürliche Nachricht von seiner Frau bekommen. Jetzt sitzt er dann im Gericht und dann sagen sie, so er sagt, dass er dann Sohn Gottes ist. Und natürlich hat er jetzt aus seinem Inneren hat er jetzt Angst und Furcht gehabt. Diese römischen Beamten waren auch dann abergläubig. Und wenn sie dann hörten, ja, dass so etwas ist oder so, haben sie gedacht, vielleicht werden ihre Götter jetzt geben und sein. Er spürte einfach hier bei Jesus eine bestimmte Göttlichkeit, aber er hat trotzdem nicht die Kraft zu entscheiden, ich gebe ihm frei. Er hat ja nichts gemacht. Und wir mussten uns die Frage stellen, warum nicht? Weil er einfach Angst hatte. Angst vor dem von Aufruhr, Angst, dass er seine Stelle verliert, Angst, dass er etwas tut, was die Menschen nicht mögen, Angst, dass er in seinem Leben etwas verliert, Angst, dass es ihm gerade jetzt dann nicht gut gehen wird, wenn er das tut. Die Frage für dich und für mich ist, oft erkennen wir die Wahrheit über Jesus, aber die Angst hält uns zurück, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, vielleicht sitzt du hier und du hast diese Entscheidung zu treffen und du hast die Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Oder vielleicht sitzen einige hier und er hat immer wieder zu dir gesprochen, ich möchte, dass du das und das tust. Aber in deinem Herzen hält dich die Angst zurück. Die Angst vor Geben, Finanzen. Vielleicht die Angst vor einem Schritt, der wirklich ganz viel Glauben fordert von dir. Und das ist ja kein, im Herzen bist du einfach hier gebunden an der Stelle. Und wie ist es mit dir? So diese Geschichte geht auch um uns. So Finger geht auch an dich und auch an mich. So wir können ja ganz, ganz schnell sagen, ja, so der Pilatus, der hat wirklich dann versagt. Aber wir in unserem Leben, wir haben auch die Bereiche, die wir vor Gott immer bringen müssen und sicher machen müssen, dass bei uns so die Angst nicht uns zurückhält. Und Jesus ruft uns zu einem mutigen Leben auf. Und das ist wichtig, dass wir dann mit ihm gehen. So, und dann, was ich weiter hier als Zweite bei Pilatus dann finde, so die Menge schüchtert ihn ein. Die Menge, die ganze, alle, die umherum sind, die Juden und so weiter, die schüchtern ihn ein. Wir lesen in Johannes 19, Vers 10, sprichst du nicht mit mir, fragte Pilatus, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Da sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der mich dir ausgeliefert hat, die schwere Sünde begangen. Darauf wollte Pilatus ihn erneut freilassen. Die Juden aber schrien, wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, erhebt sich gegen den Kaiser. Und auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus wieder hinausführen. Und dann jetzt kleiner Sprung zu Vers 16. Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Und zum Schluss hier hat Pilatus den Juden gegeben, was sie wollten. Und ich meine, das ist eine der schlechtesten Entscheidungen der Weltgeschichte. Pilatus versuchte, Jesus freizulassen, aber durch den Druck der Menge, der einfach zu groß war für ihn, konnte er keine gerechte Entscheidung treffen und ließ sich von dieser öffentlichen Meinung beeinflussen. Gruppendruck, dieser Zwang, ja, so eine andere Entscheidung zu treffen. Meine, als ich dann zurückdenke jetzt an unser Leben, wisst ihr das ja, vor wir so den Umzug ja von Südafrika hier nach Deutschland gemacht haben, es einige Leute gaben, die gesagt haben, ihr seid wirklich völlig verrückt. Schaut einfach das Alter eurer Kinder an, so 14, 12 und 9. Und jetzt wollt ihr dann einen Länderwechsel machen oder so, das geht nicht, das sollt ihr nicht machen. Und in dem Moment hätte man auf sie hören können. Wir haben auch Freunde in einem anderen Land, sie sind berufen, sie haben von Gott gehört, sie wussten 100% genau. Und dann so ihre eigenen Kinder, sie waren jetzt noch kleiner als unsere, haben gesagt, sie haben keine Lust drauf. Und die Freunde haben gesagt, ja, tu das nicht eure Kinder an. Und so ist es nichts geworden. Und ich weiß, dass unsere Kinder ganz wichtig sind, aber ich bin auch überzeugt, dass wenn Eltern Gott gegenüber gehorsam sind, dann werden die Kinder auch dadurch gesegnet. Wenn wir gehorsam sind, werden unsere Kinder durch uns gesegnet, weil Gott segnet unsere ganze Familie. Und durch die Eltern, jetzt fließt Segen ja für die Kinder. Wer sind sie, dass sie einfach entscheiden sollen, dass wir Gottes Wille nicht umsetzen sollen? Aber der Druck der Menge, und es gibt ja auch Meinungen, verschiedene Meinungen, gesellschaftliche Meinungen dazu. So, und der Druck war in diesem Fall zu viel für den Pilatus. Er musste einfach keine andere Entscheidung treffen. Galater 1, da steht, Vers 10, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen, nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Und ich habe auch dann ein Zitat, habe ich dann vielleicht ab und zu hier gebracht, aber jetzt nochmal, von diesem Buch, der Bild und Aus bei Collins. Und was er hier schreibt, ist, im Gegensatz zur Volksweisheit ist die korrekte erste Reaktion auf eine sich verändernde Welt nicht die Frage, wie sollen wir uns ändern, sondern die Frage, wofür stehen wir und warum sind wir da? Wofür stehen wir? Und ich meine, das wird dann zwangsläufig auch bedeuten, dass wir gegen den Gruppenzwang und den Gruppendruck ab und zu dann Dinge entscheiden müssen. Ich meine, wir sind natürlich hier als Gemeinde, als bibelgläubige Gemeinde, wir sind natürlich die Außenseite in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist ja für uns, für alle von uns, haben wir einfach diese Kraft in ihm, damit wir bestehen können? Was machen wir mit Jesus? Oder wenn der Druck zu groß wird oder so, werden wir einfach sagen, okay, ich habe es jetzt fertig ist mit dem Glauben. Es wird einfach Druck kommen aus unserer Gesellschaft. Der Druck ist dann schon mal da. Und deswegen ist das jetzt eine ganz aktuelle Situation für uns, dass wir sagen, hey, so, ich glaube an die Bibel, ich halte fest an dem, was Gott sagt. Und ich möchte nicht beenden wie einer, der nicht die Kraft hatte, dagegen zu arbeiten oder dagegen zu entscheiden. Und dann, was ich dann drittens bei dem Pilatus finde, er übernimmt die Verantwortung nicht. So in Johannes 19 lesen wir, dann setzte er sich auf den Richterstuhl an eine Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Das war um die Mittagszeit am Tag vor dem Passafest. Und Pilatus sagte zu den Leuten, hier ist euer König. Sie schrien, weg mit ihm. Weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus fragte, was, euren König soll ich kreuzigen lassen? Die obersten Priester gaben zurück, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überließ Pilatus ihnen, Jesus zu kreuzigen. Und sie nahmen Jesus und führten ihn ab. An dieser Stelle sagen die Juden, wir haben keinen König. Und Pilatus an der Stelle hat nicht die Kraft, um sich durchzusetzen. Er gibt auf und er kann nichts anderes machen. Er will sich einfach neutral zeigen. Und er trifft, offiziell trifft er keine Entscheidung. Er sagt nicht, der ist jetzt schuldig oder nicht schuldig. Er gibt ihm einfach den Juden jetzt ab und wäscht seine Hände. Und da kommt es in Matthäus 27, Vers 24, Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menschen die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Ich meine, was für eine Täuschung, dass er das überhaupt sagen könnte, dass er denkt ja mit dieser äußerlichen Handlung, dass er jetzt plötzlich dann unschuldig ist. Die Verantwortung liegt bei euch und er gibt einfach die Verantwortung dem anderen jetzt weiter. Ich meine, einerseits wusste er, dass Christus unschuldig war, ein einzigartiger Mensch. Man hat ihn dann erlebt, gesehen. Andererseits bedroht ihn das Sanhedrin, damit sie dem Cäsar berichten werden, dass er es erlaubt, dass einer sich König nennt und möglicherweise gegen den römischen Reich eine Rebellion anführen will. Also entscheidet er schlicht und einfach für nichts. Und ich möchte euch auch sagen, dass wir manchmal genauso sind, dass wenn wir uns nicht entscheiden können für etwas, oder wenn wir herausgefordert, wir wissen ja, was wir eigentlich entscheiden müssen, dann sagen wir, okay, ich schiebe das einfach in die Zukunft hinaus, ich treffe jetzt nicht die Entscheidung und ich denke heute. Heute ist die Ermutigung für uns. Hey Leute, lasst uns zu ihm kommen, lasst uns klare Sachen mit ihm machen. Das ist etwas, was Gott wirklich ehrt. Das haben wir ein Zitat von Theodore Roosevelt, so der ehemalige Präsident von den USA, der hat gesagt, in jedem Moment der Entscheidung ist das Beste, was du tun kannst, das Richtige. Das Zweitbeste, das Falsche. Und das Schlimmste, nichts zu tun. Ich erlebe das auch, leite ein Team. Und man versucht immer, eine Entscheidung zu treffen. Es ist besser, dass wir irgendwann entscheidet. Wir können das ein bisschen revidieren, dann später, wenn es nicht 100% ist. Aber einer muss eine Entscheidung treffen. Es muss dann vorwärts gehen. In deinem Leben ist es genauso. Neutralität ist ja doch keine Option. Denk dran, in Jakobus 4,17 steht, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Und ich liebe diese Bibelstelle aus Josua 24,15. Und da steht, wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, das ist ja Josua mit dem Volk, dann sagt er, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrat dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Aber ich und meine Familie werden jedenfalls den Herrn dienen. Da treffen sie eine ganz klare Entscheidung, da trifft er das und sagt, meine Familie werden jetzt dem Herrn dienen. Und ich meine, das müssen wir dann auch dann immer wieder machen. Und das gilt für heute, genauso wie alle anderen Entscheidungen, die wir hatten in unserem Leben. Und wir müssen entscheiden, was machen wir mit Jesus? Und es hilft uns, hier eine klare Entscheidung zu treffen. Und ich meine, das ist eine Entscheidung, die für den Rest deines Lebens ist. Das ist eine Entscheidung, die für die ganze Ewigkeit ist. Da besser jetzt eine Entscheidung treffen, als wenn du die Entscheidung für ihn nicht machst, nicht triffst und irgendwann im Himmel bist. Und hast die Entscheidung nicht getroffen, dann ist es wirklich zu spät. Ich möchte euch ermutigen. Ich weiß für manche, dass es herausfordernd ist. War für mich auch eine Herausforderung, damals zu entscheiden, ich möchte Jesus mit meinem Leben dienen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sind wir bereit, Jesus ganz nachzufolgen? Heute kannst du eine feste Entscheidung treffen. Und jetzt, dass wir diese verschiedenen Parteien ein bisschen angeschaut haben, da möchte ich jetzt noch zwei Dinge zu dieser ganzen Bibelstelle, dieser ganzen Geschichte heute merken. Und das erste ist, so die Erkenntnisse, die zu Jesus Christus bleiben. Weil eigentlich, das ist kein Gerichtsprozess, es ist ein Gerichtsprozess, der keine war, aber eigentlich haben wir im Mittelpunkt Jesus Christus. Und das ist das, worum es geht. Und Johannes möchte so dass seine Leser in eine ganz tiefere Ebene führen und diese Ironie bewusst machen. Er möchte, dass sie wissen, so dieser verspottete König ist wirklich der König. Und das, was sie mit ihm gemacht haben und wie sie ihm dann verspottet haben, ist eigentlich jetzt ein, sie haben es nicht gewusst, aber eigentlich ist das der König. Könnt ihr das nicht sehen, dass das der König ist? Ist eigentlich ja so ein Schrei aus seinem Herzen. Und er möchte so die Herrlichkeit seines einzigen Sohnes in dem, was er geschrieben hat, zeigen. Und Jesus zeigt hier seine Herrlichkeit, so der einzigartigen Sohn Gottes. So, er zeigt ihm in seiner Schwäche, zeigt ihm in seiner in dieser Leidenszeit. Und Jesus beschreibt hier ist eine, der die ganze Zeit auch die Kontrolle behält. Die Verfassung ist einfach, kommt auseinander, aber bei Jesus, er behält die Kontrolle. Er weiß, wo es hinführt. Er weiß, dass auch wenn er geschlagen wird, er weiß, dass er unschuldig ist. Er weiß, dass wenn er geschlagen ist, er weiß, er muss einfach so für die Menschheit muss er leiden. Das hat er gewusst. Und ich finde die Geschichte so einzigartig, dass wir einen Herrn haben, der das für uns gemacht hat. Alle anderen um ihn haben versagt, aber er hat nicht versagt. Er wurde durch einen unwürdigen Gerichtsprozess der Kreuzigung verdammt. Etwas, was er niemals verdient hat. Und das ist ja, was wir vor Augen gemalt haben, ja, in dieser Geschichte. Das Zweite, was wir merken sollen aus dieser Geschichte, ist, dass es auch zeigt, so wie souverän Gott ist in seiner Handlung mit uns. Pilatus, weißt du denn nicht, Pilatus sagt zu Jesus, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Das heißt ja, wie wenig er eigentlich verstanden hat, was los war. Und dann sagt Jesus zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und was Jesus zu Pilatus sagt, ist, hey, du bist eigentlich nur ein Mitspieler hier, aber ich habe einen souveränen Vater im Himmel und er leitet und lenkt diese Geschichte. Und ich weiß, wo es landet, aber denke nicht, dass du Macht hast in dieser Situation. Du bist ja verantwortlich für das, was du tust, aber es gibt eine große Hand, die einfach so die Dinge in der Welt dann lenkt und das ist mein Vater im Himmel. Natürlich ja, was bei den Sünden, was bei Pilatus passiert ist, das ist Sünde. Aber Gott kontrolliert und er nutzt diese Sünde, seinen Willen dann umzusetzen. Jesus muss leiden, physisch, Spott, blinder Hass, Ungerechtigkeit, Todesurteil. Aber es ist interessant, was von diesem ganzen Prozess gesagt wird in der Apostelgeschichte. Petrus greift es auf, Apostelgeschichte Kapitel 2, und er sagt folgendes, Vers 23. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz genagelt und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lange zuvor beschlossen war. Ja, Gottes Souveränität. Ich denke, wir kratzen einfach ein kleines bisschen an diesem unglaublichen Thema, dass er souverän ist. Und ich meine, wir können natürlich auch heute die Gewissheit haben, wenn er das alles gelenkt hat, dann wie kann er nicht alles, was in unserer Welt momentan los ist, auch lenken? Mein Gott ist souverän. Er sitzt noch auf dem Thron. Er weiß, was los ist. Er lenkt die Ereignisse dieser Welt, auch wenn die Menschen sündigen. Er kann einfach dann alles dann lenken, damit er sein Ziel erreicht. Und hier haben wir das. Und Petrus hat das verstanden. Die Gläubigen haben das auch verstanden. Apostelgeschichte 4, Vers 27. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach dem ewigen Willen und Plan Gottes. Das heißt, Gott hat es in seiner Hand. Und ich meine, die Leute, wo wir dann die Finger zeigen, auch was ich dann vorgemacht habe in dieser Predigt, sie mussten dann ja Verantwortung übernehmen, aber eine größere hat einfach seine Hand über diese ganze Geschichte gehabt. Und dann ein letzter Zitat von Octavius Winslow und er hat Folgendes gesagt. Nächste Zitat, ja. Wer hat Jesus dem Tod übergeben? Nicht Judas aus Geldgier, nicht Pilatus aus Angst, nicht die Juden aus Neid, sondern der Vater aus Liebe. Schwer zu verstehen manchmal, wenn wir denken, was Jesus gelitten hat, aber er hat es für uns gemacht, aus Liebe zu uns. Hey, was für eine Geschichte. Warum habe ich diese Predigt heute gebracht? Es gibt ein paar Dinge, die ihr unbedingt mitnehmen müsst und sollt. Wir stehen heute vor denselben Herausforderungen wie diese jüdische Führer und auch wie Pilatus damals. Und es gibt vier Dinge, die wir festhalten. Gehorsam statt Religiosität. Wahrheit statt Angst. Mut statt Gruppendruck. Verantwortung statt Ausreden. Ihr habt in eurem Heft für die kommende Woche so zwei, drei Fragen. Ich habe ja so ein paar Fragen dazu, die ich ergänzen würde. Habe ich die Fragen dabei? Ja, so vielleicht kannst du mit deinem kleinen Handy, mit dem Handy einfach ein Bild machen. damit ihr das auch habt, ja, für die Kleingruppengespräche. Also es geht ein paar weitere Fragen, die sind ja sehr praktisch gedacht. Welche Kämpfe hast du gerade in deinem Leben, wo es sehr schwer fällt, das Richtige zu tun? Wo spürst du den Druck der Welt in deinen Entscheidungsfindungsprozess? In welchem Bereich solltest du entschieden auftreten und eine feste Entscheidung für den Weg mit Jesus treffen? Und die Kleingruppenleiter, ihr werdet die Fragen auch so mit E-Mail bekommen. So, was wirst du denn heute tun mit Jesus?
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.